Ja, einen schönen guten Morgen. Es ist, finde ich, immer so ermutigend und so schön, einfach sich ja, vor der Predigt oder auch am Anfang einfach des Gottesdienstes so vor Augen zu halten, was es für ein Vorrecht ist und wie viel Grund wir auch einfach haben dürfen als Christen, uns darauf zu freuen, wenn wir von Gottes Wort hören und wenn wir Gemeinschaft haben dürfen als Geschwister. Bevor ich loslege mit der Predigt, würde ich noch kurz beten. Herr, ich danke dir dafür, Herr, dass wir so zusammenkommen dürfen. Ich danke dir dafür, dass du ein lebendiger Gott bist, der spricht, Herr, der so spricht, dass wir es auch verstehen dürfen, Herr, auch über die Jahrtausende hinweg, Herr, dürfen wir deine Gedanken nach dir denken, Herr, und nachvollziehen und wissen, Herr, was für einen wunderbaren Plan du mit uns hast und wie viel auch von diesem Plan, Herr, von deinem Vorhaben bereits jetzt schon wirksam ist und wir jetzt schon in dem leben dürfen, Herr, was du uns geschenkt hast. Herr, vielen Dank dafür und ich bitte dich, Herr, dass wir ja, uns konzentrieren können jetzt auch, dass du mir die rechten Worte schenkst, auch um dein Wort weiterzugeben. Amen. Heute Morgen kommen wir wieder zu demselben edlen Thema. Jesus Christus soll uns heute groß gemacht werden. Sie werden mir nicht vorwerfen, dass ich mich wiederhole. Sie werden nicht auf die Kanzel schauen und sagen, auf der Kanzel hört man immer nur dasselbe. Sie werden mir nicht entgegnen, dass sie diese Geschichte schon so oft gehört haben, dass sie ihrer überdrüssig geworden sind. Denn ich weiß sehr wohl, dass die Person, das Wesen und das Werk Christi für sie Themen sind, die sie immer wieder neu zum Staunen bringen. Wir haben das Meer gesehen, einige von uns hunderte Male. Wie gleichförmig sind seine tiefgrüne Oberflächen. Aber wer auch immer das Meer eintönig genannt hat, wenn man darüber reist, wie ein Seemann es tut, manchmal ein ganzes Jahr am Stück, gibt es immer eine Frische, immer etwas Erfrischendes, Neues in den Wellenbewegungen, dem Weiß, der Gischt, dem Kräuseln der Wellenkämme und der fröhlichen Folge jeder Welle durch ihre zahllosen Schwestern. Das ist ein Zitat von Charles Spurgeon, als er in London 1861 eine seiner tausenden Predigten über Christus, über das Evangelium, über das, was er tut und getan hat, begann. Und vielleicht sind euch ein paar dieser Gedankengänge ein bisschen vertraut. Vielleicht kennt ihr das, vielleicht habt ihr euch, wie ich, einzelne Male, vielleicht auch in den vergangenen Wochen euch so gefühlt, dass ihr gedacht habt, okay, ist doch irgendwie immer ein bisschen das Gleiche, ist doch immer wieder vielleicht einfach nur die gleiche Botschaft nur anders ausgedrückt oder nur aus einem anderen Blickwinkel nochmal betrachtet. Aber das Schöne ist, dass das, was Spurgeon vor über 160 Jahren über Christus gesagt hat, für heute noch genauso gilt und heute ebenso frisch ist, wie er eben diesen Vergleich mit dem Meer gebracht hat. Egal, wie oft wir uns damit befassen, es ist immer wieder neu faszinierend. Es ist immer wieder so, dass wir etwas Wunderbares, einerseits etwas Stetiges in ihm sehen, aber auf der anderen Seite auch immer wieder neue Details erkennen, neue Perspektiven einnehmen dürfen, die uns wirklich ja, zur Begeisterung bringen dürfen. Und so ist es eben auch, wenn wir uns mit der Identität in Christus befassen, denn genau das tun wir seit einigen Wochen bereits und damit werden wir in den nächsten Kapiteln auch des Römerbriefs noch nicht so schnell zum Ende kommen. Auch in unserem Text von heute mit dem Predigttitel Wer ist König? Es sind nur drei Verse. Sehen wir die Gnade, sehen wir die Liebe und Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Und wir sehen die Freiheit, die wir in ihm haben dürfen. Wir sehen, wenn auch nur einen Teil oder vielleicht ein paar Aspekte seines Werkes, dessen, was er am Kreuz getan hat und was er mit seiner Auferstehung vollbracht hat. Wir haben in den vergangenen Wochen einiges dazu gehört, was es bedeutet, in Christus zu sein. Gerechtfertigt aus Glauben allein und damit freigesprochen von der Sünde. Nicht durch das Halten von Geboten. Wir sind der Sünde gestorben, mitgekreuzigt und auferweckt mit ihm, sodass der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, wie wir es gehört haben. Denn nur wenn wir wissen, wer wir in Christus sind, können wir auch Christus leben. Alle anderen Versuche, alles andere nach christlichen Maßstäben leben zu wollen, alle anderen Ansätze sind nichts weiter als religiöses Getue, was zum Scheitern und zum Frust verurteilt ist, wenn ihr es losgelöst von Christus, wenn ihr es losgelöst von dem, was er getan hat und losgelöst von dem, was er in uns mit unserer Errettung, mit unserer Wiedergeburt bewirkt hat. Und heute gelangen wir im Römerbrief zu der ersten parenetischen Ermahnung, die wir überhaupt sehen werden. Also es ist eine Aufforderung, die erste Aufforderung im Römerbrief mit einem ethischen Charakter. Also wir werden aufgefordert, etwas zu tun, weil es eben dazu führt, dass wir ethisch mehr in die Richtung verändert werden, wie Gott es möchte. Wir haben in den ersten 6 Kapiteln schon so viel über unseren Ist-Zustand als Christen in Christus gehört. Und jetzt folgt eben die erste explizite und ganz konkrete Handlungsaufforderung, die sich daraus für dich und mich ergibt. Und wenn wir uns mit unserem sterblichen Leib, wenn wir uns mit unseren Begierden und unserer Schwachheit und auch Sünde beschäftigen, dann ist es wunderbar und dann ist es ein so großes Geschenk, dass wir das immer mit Blick auf ihn, auf Christus tun dürfen, ja tun müssen. Ihm, der die Sünde überwunden hat, dem Anfänger und auch dem Vollender unseres Glaubens, der uns in Treue und in Geduld Tag für Tag mehr in sein Bild gestalten möchte. Aber diese Gestaltung in sein Bild hinein, dieser Prozess, der mit unserer Errettung, mit unserer Wiedergeburt begann, das ist ein Prozess, der auch Heiligung genannt wird, der geschieht nicht von selbst. Und wir sind aufgefordert, eben aktiv daran mitzuwirken. Unserem Stand nach sind wir ein für alle Mal gerechtfertigt und geheiligt in Christus. Aber wir leben immer noch eben in diesem Körper der Schwachheit. Wir leben immer noch auf dieser Erde und haben immer noch eben mit Sünde und mit all dem zu kämpfen, was Gott Unehre bereitet. Wir dürfen also gerecht und heilig vor dem Vater stehen in Christus. Was das bedeutet, werden wir heute noch mal ein bisschen näher anschauen. Und solange wir eben auf dieser Erde sind, werden wir in unserem sterblichen Leib immer noch uns die Frage stellen können und zu kämpfen und zu arbeiten haben, wie wir mit Sünde umgehen können, als wiedergeborene Christen. Gott fordert keine Perfektion. Gott gibt sich keiner Illusion hin, er kennt uns. Aber er erwartet zu Recht unsere Hingabe. Und unsere Hingabe steht ihm zu. Die Hingabe aller Menschen als seiner Geschöpfe steht ihm zu. Der Unterschied zu uns Christen ist nur der, dass wir ihm unsere völlige Hingabe, unser Selbst, uns mit all dem, was wir sind und was uns ausmacht, ihm mit unserer Bekehrung und Taufe hingegeben haben. Allein zu seiner Ehre. Denn nicht mehr leben wir, sondern Christus in uns. Das ist das, was wir letzte Woche auch gehört haben, was wir bildlich, rein symbolisch mit der Taufe zum Ausdruck bringen. Nicht mehr leben wir unser Leben, wie wir es bis hierhin gelebt haben, unter der Herrschaft der Sünde, sondern von jetzt an unter der Herrschaft Christi. Darauf ist Daniel letzte Woche schon eingegangen und da werden wir uns auch, es wird sich weiter noch entwickeln, dieser Gedanke in den nächsten Kapiteln des Römerbriefs weiter befassen. Und die Predigt letzte Woche endete mit dem Vers 11 aus Kapitel 6, wo steht, also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus, unserem Herrn. Und heute und wie gesagt die nächsten Wochen werden wir sehen, wie das ganz praktisch aussieht. Bisher war alles, wenn man so sagen möchte, Theorie. Natürlich kann man auch aus der Theorie sich schon erschließen, was es konkret für uns bedeutet, für unsere Denkweise, auch für unsere Anbetung. Aber hier kommt eben die erste konkrete Handlungsaufforderung. Und das bringt uns auch eben zu dem Text von heute in Römer Kapitel 6, die Verse 12 bis 14. Ihr könnt gerne auch in euren Bibeln mitlesen. Der erste Punkt lautet die alte Herrschaft und ist der Punkt über den Vers 12 bis 13a. Hier lesen wir, so soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit. Auch wenn das hier eine Aufforderung ist in erster Linie, die wir hier sehen, sehen wir in dieser Aufforderung doch eine sehr kompakte Beschreibung dessen, was es bedeutet, unter der Herrschaft der Sünde zu leben. Und ja, hier ist wirklich die Herrschaft der Sünde gemeint. Nicht nur der Einfluss, dass wir stark von der Sünde irgendwie beeinflusst werden, sondern die Bibel ist ganz, ganz klar, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, wir leben, wenn wir keine wiedergeborenen Christen sind, leben wir in unserem unerretteten Zustand unter der Herrschaft der Sünde. Wortwörtlich übersetzt steht an dieser Stelle König sein. Also wir könnten auch sagen, so soll nun die Sünde nicht König sein in eurem sterblichen Leib. Und unser sterblicher Leib ist eben der Teil von uns, der eben noch unter dem Einfluss der Sünde lebt. Wir dürfen, wie gesagt, gerecht schon vor Gott stehen, aber wir werden, solange wir auf dieser Erde leben, in diesem sterblichen Leib wandeln. Und dafür gilt eben die Aufforderung. Und diese beiden Wörter am Anfang von Vers 12, so und nun, sind die Verbindung zu all den vorherigen Versen, die wir bisher hatten, insbesondere aus Kapitel 5 und die ersten 11 Verse aus Kapitel 6. Und dann sagt er, so, nun, wir können auch sagen, jetzt also, wo wir all das gehört haben, durch Glauben allein, durch Gnade allein sind wir gerechtfertigt in Christus, nicht durch Verdienst irgendwelcher eigenen Werke. Jetzt, wo das ist, nun, da ihr euch selbst gestorben seid, wie wir letzte Woche gehört haben, und für Gott lebt, soll die Sünde nicht mehr König sein in eurem Leben. Denn was passiert, wenn wir die Sünde König sein lassen in unserem Leben? Nun, es ist so wie mit jedem König. Einem König wird Gehorsam geleistet. Ein König sagt, das passiert, und die Untertanen tun es. Und wenn wir die Sünde König sein lassen in unserem Leben, dann begeben wir uns freiwillig unter diese Herrschaft der Sünde. Und die Sünde wird uns diktieren letztlich, wie wir denken, was wir tun, wonach wir streben. Also wenn wir sie König sein lassen, dann werden wir ihr auch gehorchen, wie es auch eben im zweiten Teil des Verses heißt, der damit beginnt, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Das ist nämlich der Fall, wenn wir sie König sein lassen. Und ihr Lieben, der Zustand, der hier beschrieben wird, ist der Grundzustand eines verlorenen Menschen. Ein Mensch, der nicht durch Christus gerechtfertigt ist, steht eben unter der Herrschaft der Sünde. Und wenn du wiedergeborener Christ bist, wenn du errettet bist, dann war das dein Zustand. Es war auch mein Zustand, bevor ich errettet werden durfte, bevor wir durch Gottes Gnade ohne jeglichen Verdienst errettet wurden und er unser König wurde anstelle der Sünde. Und Paulus warnt hier die Geschwister in Rom, und genauso wie sie sind auch wir heute gefährdet, die Sünde eben König sein zu lassen in unserem Leben. So absurd es auch sein mag, auch als wiedergeborene Christen. Sonst hätte Paulus diese Aufforderung gar nicht geschrieben, denn sie richtet sich eben an eine Gemeinde, an Christen in Rom. Er hat es geschrieben, und deshalb können wir auch daraus schließen, ja, ein Mensch kann wiedergeboren sein, er kann Christ sein und kann dennoch, obwohl er diesem alten Herrn einst abgeschworen hat und gesagt hat, ich will mit der Sünde, mit dem alten Leben, mit dem, was mich geknechtet hat, mit dem, was Gott entehrt in meinem Leben, nichts mehr zu tun haben, kann er trotzdem wieder zurückgehen in die Vergangenheit und sagen, lass mich doch wieder knechten von diesem alten Herrn. Versteht mich nicht falsch, es geht ja nicht darum, dass Christen, die so unterwegs sind, nicht wiedergeboren sind. Das hatten wir bereits mehrmals. Wir werden unser Heil nicht verlieren können. Aber es geht um den Wandel, es geht darum, wie wir leben, es geht darum, wie wir denken. Und das ist das Tragische eben an dieser Sache und auch gleichzeitig das Absurde, wenn wir gesagt haben, wir geben ihm alles hin, unser ganzes Sein, einem König, der so viel besser ist, und wir gehen wieder zurück zu diesem alten Herrscher, der uns nichts zu bieten hat, der Sünde. Und es besteht eben ein sehr entscheidender Unterschied zwischen einem Christen und einem Nichtchristen, wenn es um den Umgang mit Sünde geht. Deswegen muss es auch gesondert behandelt werden. Das sehen wir aber auch in Punkt 2 dann noch ein bisschen mehr. Aber der Grund, den hier der hier eben angegeben wird, ist, dass wir Sünde nicht König sein lassen sollen, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Wir sehen ja dieses Wort Begierde, ein Begriff, der ein bisschen aus Mode gekommen ist mit Sicherheit. Was ist hiermit genau gemeint und wie hängt die Begierde mit der Sünde zusammen? Nun, wir sehen in den Versen in Jakobus 1, 14 bis 15, dass sie der Sünde vorausgeht. Und Sünde nimmt eben die Begierde zum Anlass, wie wir hier sehen können in den Versen 14 und 15, wo Jakobus darüber schreibt, wie Versuchung funktioniert im Leben von Gläubigen. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde, also hier spricht er von dem sterblichen Leib, von dem, worin wir immer noch leben als Christen, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, also wenn das geschehen ist, wenn die Begierde empfangen hat, dann bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Durch unsere Begierde, sehen wir hier ganz deutlich, werden wir gelockt, werden wir versucht und fortgezogen. Und die Begierde ist all das Trachten nach dem, was sündig ist. Auch das hatten wir bereits in den vorherigen Predigten, was das bedeutet. Das Trachten nach all dem, was Gott Unehre bereitet, was sündig ist. Auch wenn es noch so harmlos vielleicht aussehen mag zunächst. Ich werde gleich noch ein paar Beispiele aufführen, aber da steht diese Aufforderung eben dann auch im direkten Zusammenhang mit dem nächsten Vers aus unserem Text, nämlich dem Vers 13, wo dann eben gesagt wird, da das so ist, gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit. Also zuerst sehen wir hier, dass Paulus mit der Begierde unser Denken, unseren Verstand, unser Trachten, unser Herz anspricht und dann sagt er, die ganz praktische Auswirkung davon. Ja, wir können schon innerlich in Gedanken sündigen, aber oft ist es so, dass es dann auch ganz praktisch mit unserem Leib, mit unserem Körper dazu führt, dass wir sündigen werden, dass wir unseren Körper, den wir Gott geweiht haben zur Gerechtigkeit, nutzen lassen, gebrauchen lassen von einem fremden Herrscher der Sünde als Werkzeuge der Ungerechtigkeit. Das ist eben das Ergebnis davon, wenn wir der Sünde durch die Begierden des sündigen Leibes gehorchen, dass wir uns in den Dienst als wiedergeborene Christen, in den Dienst der Ungerechtigkeit stellen, freiwillig. Wir müssen es nicht, da kommen wir noch dazu. Aber es ist absurd und wir tun es freiwillig, immer wieder. Und wir sind so eben herausgefordert, uns angesichts dessen Tag für Tag neu zu prüfen und eben zu fragen und zu schauen, ob wir uns selbst denn mit unserem Denken, mit unserem Sein, mit unseren Fähigkeiten, mit unserem Körper als Werkzeuge der Gerechtigkeit oder der Ungerechtigkeit hingeben. Und ich will nur mal drei Beispiele bringen, und es ist bei weitem nicht erschöpfend, und uns drei Fragen mitgeben. Und die erste Frage ist, inwiefern ist dein Körper ein Werkzeug der Gerechtigkeit? Gebrauchst und trainierst du deinen Körper? Und ja, hier ist vom physischen Körper, von deinen Händen, von deinen Beinen, von dem, was du bist. Gebrauchst du und trainierst du deinen Körper dafür, dass er Gottesreich dienlich ist und dass du Menschen um dich her zum Segen wirst? Oder nutzt du, weil du ja ewiges Leben hast, das hatten wir auch schon, und gerettet bist und nicht mehr verloren gehen kannst, dann deinen Körper, deinen sterblichen Körper, wie eine Art Freizeitpark und tust vielleicht das, was dir gerade einfällt, worauf du gerade Lust hast, mal jenes ausprobieren, mal dort ein bisschen zündeln, mal hier die Grenzen ausreizen. Wie sieht es aus? Das ist eine der Anwendungen. Was tust du mit deinem Körper? Inwiefern stellst du deinen Körper der Gerechtigkeit oder der Ungerechtigkeit zur Verfügung? Und noch bevor wir diese Frage auch beantworten können, da kommen euch vielleicht auch schon Antworten, wenn ihr über euer eigenes Leben nachdenkt. Mir kommen auf jeden Fall in Bezug auf mich selbst einige. Die Frage, wie setzt du deinen Verstand ein? Gebrauchst du deinen Verstand, um Gottes Gedanken zu verinnerlichen? Gebrauchst du ihn, um Gottes Gedanken nachzuvollziehen und anzuwenden auf dein Leben, auf deine Beziehung zu Gott und in der Erkenntnis Gottes zu wachsen und in der Erneuerung deines Sinnes zu wachsen? Wie viel deines Verstandes, deiner Kapazität nachdenken zu können, verwendest du darauf, ihm ähnlicher zu werden, zu investieren, zu schauen, wo dürfen wir noch umdenken? Wo wollen wir noch umdenken, um unseren Herrn zu dienen, weil wir auch wissen, dass es das einzig Richtige ist? Oder lässt du deinen Verstand vielleicht mit viel weltlichem Müll berieseln? Lässt ihn für irgendeinen Bildschirm vergammeln, von irgendwelchen weltlichen Werten beeinflussen und treiben? Oder nutzt du deinen Verstand vielleicht dazu, um andere Menschen, wenn auch elegant, zu manipulieren, damit du am Ende doch das bekommst, was du willst? All das können wir mit unserem Verstand tun. Wir können ihn zu Gottes Ehre, wir können ihn zur Gerechtigkeit einsetzen oder wir können ihn gebrauchen, um Intrigen zu spinnen. Wir können ihn gebrauchen, um unsere Sündhaftigkeit zu rechtfertigen oder auch sonstige Dinge zu tun. Und da ist die Frage, wie setzt du deinen Verstand ein? Wir sind komplett erlöst worden als Christen, vollständig. Also hat Gott auch einen Anspruch eben auf unseren Verstand. Und zuletzt die Frage, wie sieht es mit deinem Herzen aus? Gebrauchst du dein Herz, um Gott zu lieben und in der Beziehung zu ihm zu wachsen, damit du das liebst, was er liebt und das hasst, was er hasst? Oder lässt du deinem Herzen freien Lauf, damit es eben weltlichen und unmoralischen Leidenschaften und Zielen nachjagst? Wie gehen wir, und das sind nur drei Punkte, wir können beliebig weitergehen, wie gehen wir eben damit um? Und das ist so ein Messpunkt und ich hoffe, das ist anwendungsbezogen genug einigermaßen, damit wir darüber nachdenken können, wo wir stehen und prüfen können, lassen wir denn die Sünde noch König über uns sein, wo wir das doch längst nicht mehr müssen, wo wir doch längst befreit sind und einen viel besseren König haben dürfen als die Sünde. Ich denke, wenn wir uns ehrlich diese Fragen stellen, und das sind eben nur wenige, von denen wir uns stellen könnten, dann müssen wir bekennen, dass wir uns selbst immer wieder, vielleicht auch sogar oft oder schon lange, als Werkzeuge der Ungerechtigkeit hingeben, anstatt der Gerechtigkeit. Und wenn wir so drüber nachdenken, dann können wir schwermütig werden. Wir können in uns zusammensacken und sagen, ich habe so lange versucht, immer wieder unterschiedliche Wege eingeschlagen. Ich schaffe es doch eh nicht anders. Ich werde es doch sowieso nicht schaffen, Gott komplett in meinem Leben Herr sein zu lassen und der Sünde ein für alle Mal abzuschwören. So wie wir es letzte Woche von Daniel in diesem Bild so deutlich hatten, wenn die Sünde anklopft, können wir sagen, wir kennen dich nicht, wir sind der Sünde gestorben. Wir reagieren nicht auf Sünde. Die Sünde kann kommen, sie kann uns pieksen, sie kann uns verschleppen. Wir reagieren nicht auf Sünde, wir sind der Sünde gestorben. Wie sehr haben wir das verinnerlicht? Und wenn wir das eben sehen, können wir schnell entmutigt werden und vielleicht sagen, ach, ich kann doch eh nicht anders. Ich schaff's doch sowieso nicht. Und wisst ihr, wir haben gerade bei uns im Garten ganz viele verschiedene Baustellen. Und unser Nachbar, der ist direkt gegenüber, der hat auch immer Baustellen. Viel, viel mehr Baustellen, viel, viel größere Baustellen als wir. Doch es besteht ein ganz großer Unterschied zwischen uns. Unser Nachbar, der hat immer Maschinen. Maschinen, die meinen, um Welten überlegen sind, beziehungsweise ich habe gar nichts, was man wahrscheinlich so bezeichnen könnte, je nachdem, ob ein Akkubohrer als Maschine zählt. Aber er hatte vor kurzem auf jeden Fall einiges zu baggern bei sich. Und dann stand da auf einmal, von einem Tag auf den anderen, LKW, zack, steht da ein riesiger, nagelneuer Bagger. Und das ist, glaube ich, keine Übertreibung. Das war wirklich so ein riesiger Bagger, der da einfach dann so stand, nagelneu, viel größer als nötig. Und innerhalb von kürzester Zeit hat er ein Grundstück von mehr als 1000 Quadratmetern komplett umgegraben, Schichten übereinander und planiert und eben vorbereitet, nicht nur mit Bagger, auch mit Walzen und allem drum und dran, um die Baustelle vorzubereiten. Und ich wohne gegenüber, habe auch einiges zu tun und ich stehe dann so, habe meinen Damenspaten in der Hand und denke mir, jo, dann lege ich mal los. Recht wenig begeistert und eher frustriert, weil ich mir denke, ach, hätte ich nur dieses Gerät, hätte ich doch nur jene Maschine, die er auch hat, da wäre ich sofort fertig mit dem, was ich habe. Wenn ich es überhaupt schaffe, schaffe ich das erst in Monaten, in Jahren. Ich werde es doch nie schaffen. Allein eine so eine Baggerschaufel, das dauert ja ewig bei dem harten Boden. Und was ich mit dem Beispiel zum Ausdruck bringen will, das ist tatsächlich so, aber ist, dass die Motivation und die Freude, ein Projekt anzugehen, damit steht oder fällt, ob wir das haben, was dazu nötig ist. Vielleicht kennst du das auch ein Stück weit aus deinem geistlichen Leben. Wenn wir uns dann eben solche unbequeme Fragen stellen und wir erschüttert zu dem Ergebnis eben kommen, dass wir die Sünde oft über uns herrschen lassen. Also wenn wir nur auf uns blicken und auf unser Versagen, dann verlässt uns schnell jegliche Motivation. Nie haben wir in uns selbst die Kraft, so zu leben, wie wir es sollten. Auch als Christen nicht. Wir werden nie in uns selbst die Kraft haben. Und das Schöne ist, dass wir es auch nicht müssen. Denn genauso wie mein Nachbar mit seinen überdimensionierten und vielen Maschinen viel mehr Potenzial bei sich auf dem Grundstück stehen hat, als es nötig ist, am Ende seine Baustelle fertigzustellen, genauso dürfen wir in Christus so viel mehr haben, als es nötig ist, ein Leben zur Gottes Ehre zu führen. Wir haben in Christus so viel mehr, als wir brauchen, um nicht weiter unter der Herrschaft der Sünde leben zu müssen. Und das sollte uns ausreichend motivieren, immer wieder neu diesen Weg einzuschlagen, weil wir nicht in uns selbst irgendwas versuchen müssen, was wir sowieso nicht können, sondern weil wir in ihm, in dem, was er getan hat, ruhen dürfen, weil wir, wie wir letzte Woche auch gehört haben, der Sünde gestorben sein dürfen. Lasst uns ihn, unseren Herrn, lasst uns sein Werk, lasst uns das, was wir darüber lesen und erfahren dürfen, studieren, liebe Geschwister. Und lasst uns nie müde werden, uns mit ihm und seinem Werk zu befassen. Spurgeon konnte das, was ich eingangs gelesen habe, vor 160 Jahren sagen. Das konnte man vor 500, das konnte man vor 1000 und vor 1500 Jahren sagen. Und wenn der Herr nicht früher kommt, können wir das auch noch, nicht wir, aber Christen in 500 Jahren sagen. Weil es zeitlos ist, weil es ein für alle Mal so ist. Wir werden, wenn wir uns Christus betrachten, wenn wir uns sein Werk anschauen, werden wir nie zum Ende kommen. Und wenn wir meinen, wir sind am Ende, wenn wir meinen, das sind ewig alte Geschichten von gestern und das habe ich alles schon gehört, dann möchte ich dich fragen, weißt du das nicht nur, sondern glaubst du es auch? Und wenn du es glaubst, dann die Frage, verstehst du auch, was du da glaubst? Verstehst du, dass du nicht mehr glauben musst, ja, es ist irgendwie wahr, sondern dass es ganz konkret in deinem Alltag, in dem, womit du zu kämpfen hast, in deiner Nachfolge, aber auch in dieser Welt, dass es ganz konkret damit zu tun hat, wie sehr du dich damit befasst, wer Christus ist und was er getan hat. Ein Leben allein reicht dafür nicht aus, um das zu studieren. Und aus uns heraus können wir eben all das nicht, aber in Christus dürfen wir alles haben. Und Petrus spricht davon auch im zweiten Petrusbrief in den Versen, Kapitel 1, Versen 3 bis 4. Gibt es auch eine Predigt dazu im Predigtarchiv, wir können sie jetzt nur anreißen. Aber in den Versen kommt es so schön zum Ausdruck, auch bevor er dann in die konkrete Anwendung kommt an der Stelle, sagt er, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient, durch die Erkenntnis dessen, also wenn wir mehr und mehr verstehen, wer derjenige ist und was er möchte, der uns berufen hat, Christus, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat. Und er hat uns diese überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Seht ihr, wir müssen nicht mehr aus uns selbst schöpfen, sondern wir dürfen durch die Verheißungen, wenn wir sie halten, wenn wir uns daran klammern, wenn wir sie studieren, werden wir Stück für Stück ihm ähnlicher. Wir werden seiner Natur teilhaftig, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid. Und das ist das Bild, was auf jeden Christen zutrifft. Jeder Christ, der errettet ist, ist dem Verderben entflohen, das in dieser Welt ist, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Das heißt, wir sind von etwas Grausamem geflohen, erfolgreich, weil wir errettet sein dürfen. Und dann gehen wir freiwillig wieder dahin zurück. Und versuchen dann doch vielleicht wieder ein wenig mit dem alten Leben zu liebäugeln. Aber hier sehen wir eben, was der Schlüssel ist, nämlich Christus und das, was er getan hat. Und ihr Lieben, das ist im wahrsten Sinne des Wortes ein himmelweiter Unterschied zu der Herrschaft unter der Sünde, wenn wir unter der Herrschaft unseres Gottes sind. Und das bringt uns eben zu dem viel besseren Herrscher und zu dem zweiten Punkt, nämlich Gottes Herrschaft, die Verse 13b und 14, wo wir lesen, wir sollen unsere Leiber eben nicht als Werkzeuge der Ungerechtigkeit hingeben, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten, und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Wir sollen uns Gott hingeben. Und wenn wir an dieser Stelle aufhören würden, dann können wir ganz schnell wieder in eine Religiosität verfallen. Aber hier schreibt er auch noch, wie wir uns hingeben sollen, wie wir uns selbst sehen sollen, wenn wir uns Gott hingeben, nämlich als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten. Und das ist so zentral, das ist so wichtig, dass wir das verstehen und dass wir uns als solche hingeben und nicht als irgendjemand, der wieder sagt, ich gebe mich dir hin und jetzt schaue ich, dass ich wieder losacker, sondern dass wir in dem ruhen und an dem festhalten, was Christus getan hat. Das ist so ein Vorrecht. Da Gott eben nun unser König ist und nicht mehr die Sünde, gebt euch eben hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten. Die Sünde hat keine Macht mehr. Also lassen wir uns doch bitte davon nicht mehr einschüchtern. Fallt nicht mehr auf die Lügen der Begierde rein, die leeren Versprechungen, die am Ende doch nicht halten, was sie versprechen, sondern nur noch mehr fordern, noch mehr und noch weiter und noch schöner und noch länger oder was auch immer. Wir müssen der Sünde, wir müssen der Begierde nicht mehr dienen, weil wir in Christus lebendig geworden sind. Das ist der Grund, das ist die Aufforderung. Aber auch hier macht Paulus noch keinen Stopp und sagt, gebt euch hin als solche, die lebendig geworden sind, sondern er gibt uns auch noch eine weitere Begründung, eben in Vers 14, wo er uns das wieder ins Bewusstsein ruft. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Also er untermauert es die ganze Zeit weiter. Diese Aufforderung, dann sagt er nochmal, aus dem Grund und aus dem Grund und aus dem Grund und deshalb auf diese Art und Weise könnt ihr das tun in Christus. Und es ist so schön zu sehen, mit was für einer Fürsorge Gott hier Paulus gebraucht, weil er nicht müde wird, das aus allen möglichen Perspektiven eben nochmal zu erläutern und nochmal zu erklären und den Geschwistern damals in Rom, aber auch uns heute eben nahe zu bringen. Dann eben die Frage, wie ist das möglich? Denn die Sünde wird nicht herrschen, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid. Deshalb ist es möglich, weil wir nicht unter dem Gesetz sind, sondern unter der Gnade. Denn die Sünde wird nicht König sein über euch. Das ist eine Tatsache. Es ist nicht, wenn ihr dies und jenes tut, dann wird es nicht der Fall, sondern es ist eine Tatsache, dass die Sünde nicht König ist über uns. Das ist unveränderlich. Punkt. Wir sind der Sünde gestorben mit Christus. Sie ist nicht mehr unser König. Wir haben einen neuen, einen besseren. Wir haben den besten König überhaupt. Wieso also noch für den alten leben? Wieso also noch unter Herrschaft der Sünde? Und ich habe schon gesagt, solange wir auf dieser Erde sind, werden wir darum kämpfen müssen. Wir werden darum kämpfen müssen, dass wir genau diese Wahrheiten nicht vergessen. Darum kämpfen, dass wir diese Wahrheiten tiefer verstehen und verstehen, was sie mit unserem Denken, mit unserem Sein, mit unserem Christsein zu tun haben. Wir werden darum kämpfen müssen, dass wir sie festhalten. Und wir werden es nicht immer schaffen. Aber auch wenn wir es nicht schaffen, haben wir keinen Grund zu verzweifeln. Und im Gegenteil, wir haben allen Grund zur Freude und zur Ruhe in ihm, weil wir errettet sein dürfen, so oder so, da wir nicht unter dem Gesetz sind. Das Gesetz, das nur die Fähigkeit hat, Sünde aufzuzeigen, aber sie nicht wegzunehmen, sondern wir sind unter der Gnade, durch die wir in Christus gerechtfertigt und der Sünde gestorben sind, auferweckt mit ihm und der Gerechtigkeit leben. Und ihr Lieben, es ist diese Gnade, es ist diese Freiheit von der Herrschaft der Sünde, die wir uns immer und immer wieder vor Augen halten dürfen. Unter anderem deshalb feiern wir auch das Abendmahl hier jeden Sonntag. Wir erinnern uns an das Werk Jesu Christi, an das Werk Christi, das so viel größer ist als nur ewiges Leben, als nur ein Leben nach dem Tod. Es wird schon heute relevant. Es ist das Leben zu Gottes Ehre schon heute. Freiheit von der Herrschaft der Sünde schon heute. Ein Leben, das Gott ehrt und ihn verherrlicht und wozu er uns alles geschenkt hat in Christus. Und das alles schon heute, nicht erst irgendwann, heute schon. Lasst uns diese ermutigenden Wahrheiten auch vor Augen haben, wenn wir dann im Anschluss das Abendmahl auch nehmen. Und liebe Geschwister, die Aufforderung, ein Leben eines Christen, Gott gehorsam zu sein, besteht eben nicht darin, härter zu arbeiten und besser zu werden, sondern die besteht darin, sich zu erinnern, wer wir sind in Christus und was er getan hat. Alles Weitere ergibt sich automatisch daraus. Wenn wir anfangen zu ackern und uns selbst verbessern wollen, losgelöst davon, also wir können das gar nicht selbst, wir brauchen Christus in allem und wenn wir ihn betrachten, wird sich das automatisch in unserem Leben und Denken so auswirken, dass sich diese Dinge ergeben. In Christus hat Gott uns neu gemacht, also lasst uns auch so leben, lasst uns das ergreifen, was wir in Christus schon längst haben und lasst uns eben uns selbst nicht länger hingeben als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern als Werkzeuge der Gerechtigkeit zu seiner Ehre. Francis Havergal wurde 1863 im West Midland County in England geboren und wuchs dort in einer christlichen Familie auf. Sie schrieb viele christliche Gedichte, viele Glaubenslieder und auch Musikstücke für Kinder. Und sie hatte mit zunehmender Reife im Glauben auch ein immer stärkeres Anliegen dafür, dass sie ein Anliegen eben für das geistliche Wohlbefinden auch der Menschen um sie herum hatte und entwickelt hat. Sie wollte sich von Gott gebrauchen lassen. Sie hat sich Gott hingegeben als ja, Werkzeug zu seiner Ehre, zu seiner Gerechtigkeit. Und sie selbst berichtet einmal davon, dass sie auf einem 5-tägigen Besuch bei Bekannten eingeladen war. Und das war ein Haushalt mit 10 Personen. Die Hälfte davon waren keine Christen. Sie haben schon vieles gehört. Für sie war schon lange gebetet worden. Und die andere Hälfte des Hauskreises waren Christen, die aber kaum Freude daran hatten, die auch keine Freude an Gott hatten. Sie waren halt Christen. Sie waren errettet, ja, sie gingen in die Kirche, aber es war für sie eher eine Qual als eine Freude, scheinbar. Zumindest war an der Freude wenig zu erkennen. Und Francis betete vor dem Besuch: Herr, gebrauche du mich in der Zeit, wo ich jetzt dort sein werde, für jeden einzelnen Menschen in diesem Haus. Und bevor sie wieder heimreiste, hatte Gott dieses Gebet erhört und sie dort für alle Personen zum Segen werden lassen. Und sie schreibt: Am letzten Abend meines Besuchs war ich zu glücklich, um zu schlafen, und verbrachte den Großteil der Nacht im Gebet und damit, dass ich Gott mein Leben wieder neu widmete. Und all die Punkte, all die Gedanken, die sie sich in dieser Nacht gemacht hat, die sie, ja, worüber sie betete und nachgedacht hat, fasste sie anschließend in einem Lied zusammen. Und ich lese da mal die 1. und 6. Strophe daraus, wo steht: Nimm mein Leben, Jesus, dir, übergebe ich's für und für. Nimm Besitz von meiner Zeit, jede Stund sei dir geweiht. Nimm du meiner Liebe Füll, Jesus, all mein Sehnen still. Nimm mich selbst und lass mich sein, ewig, einzig, völlig dein. Wer ist König? Wenn du Christ bist, dann hoffe ich, dass deine Freude darüber, unter Gottes Herrschaft sein zu dürfen, stetig zunimmt, mit all seinen Auswirkungen, dass sie sichtbar werden in deinem Leben und dass du ja, den Kampf mit deinem sterblichen Leib aufnehmen kannst, nicht gequält, sondern voller Freude, weil du weißt, wir haben in Christus alles. Die Sünde ist besiegt. Jetzt müssen wir sie auch nur noch so sehen. Jetzt müssen wir sie auch nur noch so behandeln. Ich hoffe, dass dir die Predigt auch praktisch eben hilft, es dann auch eben auf das Leben anzuwenden und auch weiter darüber nachzudenken. Wenn du kein Christ bist, wenn du vielleicht zweifelst, Fragen hast oder aus sonstigen Gründen zögerst, dein Leben unter die Herrschaft Gottes zu stellen, dann möchte ich dir Mut machen, das Gespräch im Anschluss zu suchen beim Gemeindecafé hier noch weiter, mit mir oder auch mit anderen Christen, die hier sind. Und gern tun wir unser Bestes, um wirklich auch auf dich einzugehen, dir mit deinen Fragen und Zweifeln auch zu begegnen. Und wir werden dich nicht verurteilen, wir selbst, jeder Christ selbst, war genauso. Wir kennen den Kampf, wir kennen all das. Von daher herzliche Einladung dann auch zum Gespräch. Ich würde noch beten und im Anschluss singen wir auch dieses Lied von Frances Havergal.